auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Hallo Wilhelm.
Ja. Hallo Bastian.
Vielen Dank, dass wir dich hier auf dem Kirchengut besuchen dürfen. Wir wollen heute über Landwirtschaft sprechen. Ich bin zu dir gekommen, weil mich das Thema interessiert. Du bist Landwirt mit eigenem Gut und betreibst seit 32 Jahren zusammen mit deiner Frau und aktuell auch zusammen mit deinem Sohn und seiner Frau auf 330 Hektar Kirchenland eine ökologische Landwirtschaft mit 15 verschiedenen Saaten. Auf der Webseite, die ich gestern und vorgestern nochmal gelesen habe, schreibst du, ich zitiere dich mal, ich habe auf diesem Hof meinen Traum verwirklicht. Mhm. Was beinhaltet denn dieser Traum, den du hier verwirklichst?
Dieser Traum, ich muss sagen, ich bin auf dem Hof groß geworden, mütterlicher und väterlicherseits ganz lange landwirtschaftliche Hintergrundstradition. Und ich wollte auch unbedingt Landwirtschaft machen, war aber nicht der älteste Sohn, deswegen nicht der Hoferbe, das sogenannte weichende Hoferbe. Mhm. Und da war, also mit 17, 18 war für mich klar, dass ich auch Landwirtschaft mache, weil ich merkte, dass ich habe da Talent und und wollte das eben auch zum Beruf machen. Und da war aber die Frage, die Entscheidung, du musst dann ja auch den Hof dazu haben. Und weil das eine Zeit lang nicht klar war, ja, klappt das wirklich, kriegt man den Hof? Und da hatten wir halt das, Anne und ich dann, weil wir beide so ein bisschen das gleiche Ziel hatten, kam für uns dann die Wende, sage ich mal, in unser persönliches Leben einfach mit rein, dass auf einmal sich die Möglichkeit gab für uns in Vorpommern, wo auf einmal wieder das Land neu verteilt wurde, sage ich mal, dass wir dort einen Hof gefunden haben, pachten konnten und alle unsere Ziele, die wir hatten, dort die Möglichkeit hatten, sie zu verwirklichen.
Und was sind jetzt, wenn du schreibst, dein Traum? Also was ist denn dein Verständnis von Landwirtschaft oder dein Selbstverständnis als Landwirt? Was machst du hier, was dein Traum ist, genau?
Ja, ich habe das fast erst später genau verstanden, was mein Traum ist, weil ich irgendwann mal nach 10, 15 Jahren mal geguckt habe, was mache ich dann eigentlich? Und dann habe ich halt festgestellt oder gesehen, aha, ich habe mir einen alten, ehrwürdigen Hof, einen denkmalgeschützten Hof ausgesucht. Ich halte eine Milchviehrasse, eine Rasse, die zu den bedrohten Milchviehrassen gehört, also wieder der Bezug zu ganz alt. Ich mache eine Landwirtschaft wie früher, halt die biologische Landwirtschaft. Das heißt wieder mit viel mehr Früchten, mit Fruchtfolgegestaltung und Mist auf den Acker bringen. Und und auch die Lebensform, die Anne und ich leben, Bauer und Bäuerin, nenne ich auch immer, ist eine vom Aussterben bedrohte Lebensart, die wir da betreiben. Und dann kam für mich das Bild, der Bezug, ich liebe die Landwirtschaft, wie sie vor 120 Jahren war, wie, also um die Jahrhundertwende, wie sie zwischen 1870 und 1914 entstanden ist. Hier gerade im Osten die Blüte der Landwirtschaft, wo alle Gutshäuser, alle Bauten, ich glaube 80% aller Bauten, die man heute noch sieht, sind aus dieser Zeit. Mhm. Und das war so eine unheimliche Vollkommenheit, wie Mensch, Natur, Kultur gelebt und gewirtschaftet hat.
Mhm. Und dieses Erbe sozusagen lebt auf deinem Hof ein bisschen weiter, diese Art und Weise.
Ja, das versuchen wir, wie viel davon können wir mit in die heutige Zeit, sage ich mal, mit einbringen und wo muss man auch modernere Einflüsse einfach dann mit einbeziehen.
Ja. Ja, wir hatten auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du meintest, die Themen sind komplex. Es ist nicht einfach nur so und so und einfache Antworten sind schwierig, hattest du mich schon vorgewarnt. Und das ist auch gut so, weil ich denke, dass es wichtig ist, Komplexität aufzuzeigen. Vielleicht um den Menschen, der jetzt nicht hier ist, wir sitzen jetzt hier, ich weiß, was um mich herum steht, aber was produzierst du auf deinem Hof? Also was, du stehst auf, du produzierst irgendwas und das musst du in irgendeiner Form jemand anbieten oder jemand holt es ab. Also beschreib doch mal ganz, ganz nah, was passiert hier eigentlich auf dem Hof?
Ja, wenn du die Frage ganz einfach vom Ende her angefangen, was produziere ich? Ja. Du kannst sagen, Milch und Getreide. Mhm. Das ist das, was wir hier verkaufen. Und von unserer Struktur und Größe her eben nicht an den Endverbraucher, sondern wir handeln das auf Großhandelsebene. Sprich, die Milch geht zur Molkerei, Getreide geht an 3, 4 Bio-Großhändler und es wird dann LKW-weise in 25-Tonnen-Partien aufgeladen und verlässt dann so den Hof. Das Komplizierte ist, wie schafft man, dass alle 2 Tage der Milchtank voll ist und dass das Getreidelager voll Getreide wird. Dann wird es komplex. Diese ganze Wechselwirkung von Viehhaltung, Futterbau, Mist auf dem Acker, Fruchtfolge, die verschiedenen Früchte, die wir anbauen. Das ist ein sehr komplexes System nachher. Mhm. Aber das ist eben auch dann ja mein Beruf oder mein Können, das dann hinzubekommen. Ja.
Und jetzt betreibst du ja eine biologische Landwirtschaft. Mhm. Und wir leben jetzt hier gerade in einem Gebiet, also da, wo ich wohne, jetzt nicht weit entfernt, da sind einfach riesengroße Felder. Wir haben generell meistens große Felder, große Flächen, die auch oftmals von richtig großen Betrieben mit sehr großen Maschinen konventionell betrieben wird. Ja. Zuerst mal wollte ich nochmal von dir wissen, was unterscheidet jetzt deine Biolandwirtschaft von einem konventionellen Anbau? Was ist da der Unterschied?
Ja, ich sag mal, die konventionelle Landwirtschaft funktioniert ja so, dass man entscheidet, ich sag mal, Weizen kann ich das meiste Geld auf dem Hektar verdienen, also ich baue Weizen an und dann mache ich Bodenuntersuchungen, gucke den Bedarf der Pflanze an, dünge den Boden so auf, dass die Pflanze das einfach per Wasser aufnimmt und wenn die Natur eigentlich sagt, ich finde das nicht gut und schickt Pilze und Insekten, dann nehme ich einfach Chemie und mache das weg. Also ich mache eigentlich eine Landwirtschaft und versuche, die äußeren Einflüsse auszuschließen und mache dann eine Designerproduktion. Mhm. Und dadurch hast du natürlich ganz viele Möglichkeiten. Du kannst dir was ausdenken und du musst nur die richtigen Zukaufsmittel und Handhabung machen, um dein Konstrukt herzustellen. Wir haben als Biolandwirt hast du ja nicht diese Möglichkeit, sondern du musst ja anders denken. Wie funktioniert die Natur? Wo will sie wachsen? Was will sie nicht? Wo will sie gedeihen? Welche Kreisläufe fördern einfach die Lebendigkeit und damit einfach Produktivität und Wachstum? Und das würde ich mal sagen, das ist das Hauptkriterium. Ganz konkret heißt das zum Beispiel, dass ich ja leider erst nach 15 Jahren erkannt habe, dass diese Region mit meinem Boden zum Beispiel nicht weizenanbauwürdig ist. Ich habe es immer wieder versucht und die Natur hat mir eigentlich immer wieder gesagt, der Weizen wollte nicht wachsen. Es wurden immer, aus meiner Sicht, Unkrautwüsten. Die Nachbarn sagten, das blüht so schön blau und so schön rot durch den Mohn und Kornblume. Aber da musste ich einfach lernen, nee, das ist hier nicht, der Weizen ist es hier nicht.
Und du hast gesagt, weil wir als Biobauern das nicht können, weil du kannst jetzt nicht aufgrund deiner Zertifizierung darauf zurückgreifen, Pestizide oder Insektizide anzuwenden, oder? Ist das deshalb?
Ja. Also das ist in der Landwirtschaft geht es eigentlich gar nicht. Im Gemüsebau kann man manchmal natürliche Mittel einsetzen, aber auf Feldern ist es viel zu aufwendig. Macht man nicht. Also da muss man einfach erkennen, bei manchen Kulturen ist vielleicht der Unkrautdruck zu groß, die Wüchsigkeit ist nicht da oder irgendwie ein Schaderregerdruck ist so groß, dass man sagen muss, kann ich noch so die Bedingungen verändern, dass die Kulturfrucht die dominante und starke Kultur ist auf dem Feld. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ist es das nicht. Dann muss ich gucken, dann will aber es gibt dann was anderes, was sich dort gut etablieren kann.
Also es wirkt so wie das, ich kann mehr Kontrolle ausüben, wenn ich diese ganzen Werkzeuge benutzen kann, wie jetzt Pestizide, Insektizide, und du hast diese Werkzeuge nicht und musst ein bisschen mehr mit dem mitgehen, was halt möglich ist, was vorgegeben ist.
Das ist so. Also ich sag mal, konventionell kann ich mir ausdenken, welche Frucht ich anbaue und kaufe mir die Bedingungen und kann das, sagen wir mal, es ist eine sehr perfekte Designerlandwirtschaft. Und nee, ich muss gucken, wie die Natur, wie die Umgebung tickt und funktioniert. Und ich kann ja nur mit der Natur arbeiten und nur das Potenzial und die Lebenskräfte und Energien in Nahrungskulturen irgendwie etablieren.
Und Wer ist denn, ich meine, das ist wahrscheinlich hypothetisch, aber wenn jetzt die großen konventionellen Betriebe hier, könnten die jetzt umstellen und sagen, wir verzichten jetzt auf Glyphosat und anderes, bauen anders an und haben immer noch den Ertrag, den wir brauchen, oder beißt sich da irgendwas?
Jetzt wird es wieder komplex. Natürlich könnte man das per Regelung sagen, aber es ist nicht klug und wird auch nicht funktionieren, weil erstens, es fehlt auch das Know-how bei den Landwirten, wie noch biologische Landwirtschaft funktioniert. Und dann muss man auch sagen, ist ja die Landwirtschaft einfach ein Glied, vielleicht das erste Glied in unserer ganzen Ernährung, in unserer ganzen Nahrungskette. Und das ist schon ein sehr spannendes Thema, das würde ich auch sogar noch gleich ein bisschen weiter erzählen. Weil, genau, ich kriege häufig die Frage, ja, können wir denn alle umstellen? Ich muss sagen, so wie die Landwirtschaft, die konventionellen jetzt arbeiten, wenn die einfach von heute auf morgen umstellen, würde zusammenbrechen, das System. Es würde nicht funktionieren, weil du musst dich entscheiden, entweder Designern mit Mitteln oder du musst mit der Natur eigentlich arbeiten. Aber unsere ganze Lebensmittelindustrie, unser Ernährungsverhalten, unser Nahrungskonsum, es ist alles miteinander verzahnt. Wir können uns erstens, also wenn wir die Landwirtschaft umstellen würden, die Erträge würden einfach einbrechen. Es wäre deutlich weniger. Und es würde sich auch verschieben, dass wir gar nicht mehr so viel Getreide anbauen könnten, weil die Fruchtfolge das nicht herlässt. Denn ist ja die ganze Lebensmittelindustrie, Verarbeitung, Fertigprodukte, die ist ja darauf ausgerichtet, auf unbegrenzten Mengen von landwirtschaftlichen Rohstoffen. Und dann, immer so ein klassisches Bild ist, Weizen wird zerlegt in Mehl, in Kleie, in Gluten. Mais wird so zerlegt, in Milch wird zerlegt in, ja, also in Eiweiß, Butter, Laktose. Und so wird das hier mit vielen Sachen gemacht, extrahiert. Und dann muss man sich vorstellen, es ist eine große Fabrik, hat 30 verschiedene extrahierte Komponenten, und dann wird per Knopfdruck werden Fertigprodukte hier produziert. Auch gerade viele vegane Produkte funktionieren so. Und das ist natürlich, um diesen Konsumverhalten und diese Herstellung zu füttern, dafür brauchst du eben passend auch diese konventionelle Landwirtschaft, die einfach nach Bedarf, welche Komponente wird gebraucht, einfach in Massen produzieren kann. Und deswegen kommt man nicht drum herum, dass eigentlich das Essverhalten muss sich ändern. Unsere ganze Nahrungsmittelherstellung muss wieder sich sehr vereinfachen. Und dann können wir darauf, und dafür kann auch eine, ich will nicht sagen Biolandwirtschaft, aber eine biologisch natürlich ausgerichtete Landwirtschaft könnte dafür auch erzeugen. Aber das ist ein sehr weiter Weg. Und man kann nicht nur auf der landwirtschaftlichen Seite, auf der Erzeugerseite anfangen, sondern ja, das betrifft ja die ganze Nahrungsmittelkette. Auch diese Essgewohnheiten, dass wir im Konventionellen sehr leicht, sehr komfortabel Getreide anbauen können und unheimlich viel Kohlenhydrate erzeugen können. Das ist das einfachste und das so chemotechnologisch am einfachsten erzeugbare Gut. Und darauf kann man dann eine ganze Lebensmittelindustrie aufbauen und eine ganze tierische Mast von Hühnern und Schweinen aufbauen, die auch auf Getreide basiert und dementsprechend auch so eine Ernährungsverhalten und Palette an Nahrungsmittel herstellen. Also ist ein, sag ich mal, das ist ein ganz, ganz schwieriger weiter Weg. Wir haben uns da so weit von entfernt, innerhalb von 60, 70 Jahren, dass heute nicht mehr, dass das schon über die zweite, dritte Generation ist, dass man gar nicht mehr weiß, was eigentlich der natürliche Prozess wäre.
Und wird er auch nicht, wenn ich Landwirt werde, mir gelehrt?
Nö.
Nee.
Okay. Aber dazu ist eine spannende Geschichte. Also ich kenne jüngere Landwirte, die gucken natürlich bei mir auch auf den Feldern und denken, Mensch, wie geht das eigentlich? Bei mir, wenn ich nichts mache, habe ich nur Unkraut. Und bei mir merken sie nur, 80-90% verunkrautet nicht und 10% sind nicht ganz sauber. Und dann merke ich, aha, die verstehen das System nicht. Aber als ich anfing, gab es noch zwei alte Landwirte, die waren sogar auch in der LPG Chefs, die aber noch von Bauernhöfen kamen. Die haben das gesehen, was ich mache, und haben gesagt, naja, ich weiß, was du machst, das verstehe ich, warum du jetzt die Maßnahme machst. Und die hatten noch ein Verständnis dafür, was ich mache. Weil man eben nicht sich einfach was Chemiedünger zukauft, um was hinzukriegen, sondern ich muss das Handwerkszeug des Landwirtens, was eigentlich Fruchtfolge ist, Kulturen kennen, welche Viehhaltung brauche ich. Das ist das landwirtschaftliche Handwerk, was man können, verstehen muss, damit nachher ein Getreidefeld dasteht, wo auch du sagen würdest, ja, das ist ein Getreidefeld. Mhm. Weil das ist, wenn man das nicht beherrscht, ist es kein Getreidefeld.
Mhm. Wenn man, oder als ich geguckt habe, die konventionelle Landwirtschaft spricht auch viel von Nachhaltigkeit und von nachhaltig wirtschaften. Ja. Und ich komme aus so einem, habe ich in der Vorbereitung auf unser Gespräch gemerkt, aus so einer Pauschalverurteilung der konventionellen Landwirtschaft mit Glyphosat und wahnsinnig viel Gülle, das ist umweltschädlich, das ist per se nicht gut. Ja. Jetzt mal meine Frage an dich, also ist denn der Einsatz von Glyphosat umweltschädlich, also und auch der Einsatz von Gülle oder vielleicht muss man auch sagen, die Menge macht das Gift. Also wie würdest du sagen, das einordnen bei der konventionellen Landwirtschaft, was jetzt Glyphosat und Gülle angeht und die Umweltverträglichkeit?
Ich meine, wenn die Konventionellen von Nachhaltigkeit sprechen, verstehe ich nicht ganz, was sie meinen, muss ich ehrlich sagen. Thema Glyphosat ist natürlich ein sehr hochgekochtes. Ich will nicht sagen, dass Glyphosat nicht diese Gefährlichkeit hat, aber es gibt genug andere Sachen, die auch noch genauso gefährlich sind. Das macht sich am Glyphosat sehr fest. Glyphosat wird, glaube ich, in der Chemie eingestuft als ein Antibiotikum. Und es ist so, du brauchst so eine kleine Menge, das ist schon wirklich auch diese Brisanz, auch die Reinsubstanz auf dem Hektar, so wenig. Und das kann ein ganzes Feld braun machen, alles Pflanzen töten. Und was es im Boden noch alles tötet, da spricht ja keiner drüber. Ne? Wir sehen ja nur das. Ne? Und es ist natürlich ein Handwerkszeug. Es ist ja nicht nur irgendein Herbizid, sondern du kannst damit eben nach der Ernte ein ganzes Feld tot machen und dann machst du die nächste Saat rein und die wächst dann auch wieder hoch. Und es ging sogar noch bis vor einigen Jahren so, dass du Glyphosat noch 14 Tage vor der Ernte übers Feld ausbringen konntest, dass du alle Beikräuter, also alle grünen Pflanzen auch noch tot gemacht hast. Und da muss man sehen, dass Glyphosat die Landwirtschaft verändert hat, sie hat sich technologisch verändert, weil du musstest gar nicht mehr viel auf den Boden gucken und Kräuter hast du ratzfatz einfach weggemacht. Zur Ernte hin hast du den ganzen Bestand totreif gemacht. Das heißt, du konntest mit einem Mähdrescher vielleicht auch 30% mehr schaffen, weil alles ideal vorbereitet war. Und deswegen ist Glyphosat, man hat auch die ganze Bodenbearbeitung verändert, weil man auf das Unkraut gar nicht mehr achten musste. Das hat man einfach so weggemacht.
Das hat die Art zu Landwirten wirklich geändert.
Genau, das muss man verstehen. Also das ist so eine chemisch-technische Technologie, die sich da etabliert hat. Und nimmt man Glyphosat weg, müssen viele Landwirte umstellen. Die müssen wieder in andere Maschinen investieren. Die Mähdrescherleistung wäre vielleicht nicht mehr ganz so hoch. Das zieht sehr stark was nach sich. Aber es macht natürlich die Landwirtschaft auch so, ich sag mal, so Idioten einfach. Ne? Du kannst über Berater, über Dienste fragen, wann mache ich was. Und es sind schon Profis, die Landwirte, die will ich nicht sagen. Aber es ist halt auch eine bisschen idioteneinfache Landwirtschaft geworden.
Aber dann ist es schon auch verständlich jetzt, wenn man mal die Wertung rausnimmt, dass jemand, der Glyphosat einsetzt, sein Betrieb darauf geeicht hat, dass der nicht dafür ist, dass zum Beispiel dieses Mittel jetzt als gefährlich eingestuft wird und vom Markt genommen wird.
Er weiß, dass das Konsequenzen
hat. Ja, also enorme Konsequenzen wären das für ihn. Ne?
Ja, weil es gibt kein Ersatzmittel. Häufig werden ja chemische Mittel, also Pestizide, Wirkstoffgruppen rausgenommen. Bisher konnte man immer noch einen Ersatz, neuen Wirkstoff, neues Mittel geben. Glyphosat, nee, gibt keinen Ersatz.
Jetzt hast du auch schon gesprochen von Saat ausbringen. Ich hatte im Vorfeld auch mal Freunde und Leute gefragt, was interessiert euch, ja, wenn ich mit einem Landwirt spreche? Ja. Und eine große Frage, die auch bei mir, wo ich wohne, ist auch ein Thema, Saatgut. Ja. Woher beziehst du dein Saatgut?
Ja, also ich glaube, auf 80%, 70-80% der Flächen sehe ich meine eigene Saat wieder aus. Mhm. Also ich habe das, was ich ernte, geht ja größtenteils in Verkauf oder teils an die Kühe. Und ich beziehe auch über eine Saatgutreinigung, reinige ich mir mein eigenes Saatgut wieder raus. Das geht bei Kleegrassamen, geht das nicht. Bei Klee und bei Grassamen, die kaufe ich zu. Und hin und wieder mal, wenn ich eine neue Sorte, eine neue Frucht anbauen will, dann kaufe ich mir auch zu. Ist aber alles biozertifiziert. Ich bin dazu auch verpflichtet, wird auch kontrolliert, dass das Bio-Saatgut ist. Und ich setze da von dem zugekauften zur Hälfte auch schon biologisch gezüchtetes Saatgut ein. Das ist in den letzten 10 Jahren, ist das sehr schön etabliert, dass die Biozuchten mit Erfolge auf dem Markt sind und Kulturen anbauen oder Sorten anbieten, die für uns im Bioanbau teils zum konventionellen noch überlegen sind oder Vorteile haben, sag ich mal.
Und es ist eher auf die ganze Landwirtschaft geguckt, unüblich, sein eigenes Saatgut wieder auszubringen?
Ja.
Üblicher wäre, irgendwo im Großhandel Saatgut einzukaufen?
Ja, das ist auch unheimlich gut organisiert in der Landwirtschaft. Es gibt Saatzuchtfirmen, die haben Verträge mit anderen Landwirten, die das aussehen und vermehren. Und das wird dann anerkannt und aufgearbeitet, also sprich gereinigt, in Säcke und Big Bags verpackt. Und dann wieder kannst du das beziehen.
Und auch so mal, um die Idylle vielleicht zu brechen, aber du hast einen ökologischen Landbetrieb, dein Saatgut, mehrheitlich von dir, aber du benutzt natürlich auch wahrscheinlich große Maschinen, mit denen du deine Landwirtschaft betreibst, oder?
Ja.
Du bist nicht mit dem Pferd draußen unterwegs. Manche Leute haben diese Vorstellung, sondern du brauchst Maschinen, um das zu machen, was du hier machst, oder?
Ja. Ja. Das ist, ich weiß nicht, hattest du noch eine
Frage? Nee, das wollte ich erstmal nur wissen. Ja. Was mich noch interessieren würde, aber ich weiß es nicht, ist das Thema Gülle. Weil ich hatte bei mir in der Region gibt es einfach dieses Thema, das hat viele beschäftigt. Gülle-Lager werden gebaut, Gülle wird ausgefahren, Gülle in Massen, Gülle, die aus anderen Ländern kommt und hierher exportiert wird. Wie siehst du dieses Thema Gülle ausbringen? Ja, was könntest du dazu sagen?
Gülle, muss man erstmal sagen, ist einfach hier ein... ist ja Harn und Kot von Tieren, was ja eigentlich auf dem Hof auch anfällt. In der alten Form hatte man das früher immer in der Verbindung mit Stroh. Das ist, sag ich mal, eigentlich auch die Art, wie man es am besten durch Rotte und Kompostierung und wieder auf den Boden bringen, den Kreislauf schließt und dadurch eine positive Wirkung für den Boden hat. Jeder weiß eben, Mist ist gut für den Boden, Gülle ist schlecht. Gülle ist natürlich, Gülle ist nicht so einfach zu handhaben wie Mist, sage ich mal. Weil Mist ist einfach relativ einfach, das kennt der Boden, die Regenwürmer freuen sich, wenn sie einen Mist kriegt. Gülle ist, wenn das einfach ein ätzendes Konzentrat ist, tötet es erstmal auch das Bodenleben. Also die Pflanzen, die mit der Gülle in Berührung kommen, die werden ja einfach verätzt. Trotzdem ist Gülle, kann man gut einsetzen. Es ist einfach die Menge. Wir haben immer das Problem, in dieser Massentierhaltung wird ja immer mit Gülle kombiniert. Und du hast dann immer konzentriert diese unheimlichen Mengen, die dann für den Boden eine Belastung werden. Also ich habe auch einen Teil Gülle in meiner Tierhaltung. Aber es ist im Verhältnis so wenig, dass ich das so sparsam ausbringen muss, so dosieren muss, dass es keine Verätzung macht und dass es einfach für die Pflanzen einfach wieder ein für den Boden, für die Pflanzen einfach eine Düngung ist. Kommt man noch mit, auch da noch wieder, habe ich eine sehr intensive, ich sag mal, Schweinehaltung oder Rinderhaltung und fütter sehr viel Eiweiß, dann habe ich auch eine sehr stinkende Gülle und sehr ätzende Gülle. Also meine Rindergülle, wo die Tiere eigentlich nur hier eigene Futter vom Hof fressen. Also wenn ich die im Frühjahr ausfahre, da kannst du nebenstehen, du riechst es kaum. Gülle ist, wenn man sie richtig dosiert, gut behandelt, im richtigen Moment ausfährt, kann man mit Gülle sehr gut arbeiten. Also, aber es wird häufig, erlebt man das Gegenteil.
Ja, sie wird zum Problem, wenn halt, wie in der konventionellen Landwirtschaft, zu viel an einem Punkt produziert wird, sozusagen.
Das ist so, ja.
Weil dieses, dass sich Dinge zentralisieren und an einem Punkt häufen, ich glaube, das wird uns noch begegnen, oder das kommt mir jedenfalls so vor. Ich habe natürlich jetzt auch, und du wahrscheinlich auch, diese Bauernproteste verfolgt und es gab jetzt viel Bewegung. Wir hatten auch im Vorgespräch gesagt, dass wir uns jetzt nicht irgendwie tagespolitisch hier irgendwie einlassen wollen. Aber es ist schon so, dass das Thema Landwirtschaft plötzlich nochmal irgendwie da ist. Und da wollte ich schon nochmal so mit dir reingehen. Also die Landwirtschaft, jetzt nicht nur dein Betrieb, sondern Landwirtschaft als so der Zweig, der die Menschen auch versorgt. Wie sieht der eigentlich aus? Was hat er für Schwierigkeiten? Was hat er für Problematiken? Jetzt hatte ich zum Beispiel gehört, dass Landwirte haben irgendwelche großen Supermarkt-Lieferantenzentren blockiert und beschweren sich über Preise. Also du hast ja auch, du gibst ja auch an Großhändler ab. Aber ist das, wo ist da die Problematik, wenn, ist das eine Schwierigkeit, wenn sozusagen große Massen zu günstigeren Preisen bezogen werden von irgendwelchen großen Ketten? Also worüber regen sich da die Bauern auf eigentlich? Was stört die daran, weißt du das?
Ja. Letztlich ist es bei ihnen die Wirtschaftlichkeit, die Rentabilität. Und sie merken, dass die Preise einfach so niedrig sind und dass Ernährung so einen niedrigen Stellenwert hat, dass man damit ja, sich auch hervortut, wenn man billig eingekauft hat und wie günstig wieder was war. Da ist, glaube ich, dieses Grundproblem, ob man Landwirtschaft und landwirtschaftliche Erzeugnisse sieht wie Industrieprodukte. Und da ist das Problem bei Industrieprodukten, oder da kannst du sagen, oh, der Markt ist nicht so gut, dann hört man auch, ja, wurden wieder Entlassungen, wir fahren die Produktion runter und die Produktion passt sich an die Nachfrage an. Das passiert ja nie in der Landwirtschaft. Also jeder Landwirt baut im Herbst, bestellt seine Felder und stallt seine Tiere immer wieder auf. Und es gibt kein, Menschen essen nicht ein Jahr mal mehr und mal weniger. Und deswegen sagt man, das, wie heißt noch das Fachwort, also die Anpassungsfähigkeit des Marktes ist bei landwirtschaftlichen Produkten eigentlich nicht so richtig gegeben. Weil wenn wir 10% zu viel erzeugen und der Verkauf ist aber bleibt relativ der gleiche, dann können die Discounter sagen, okay, komm, wir drücken. Die können ja gar nicht anders. Wir spielen die aus, die Erzeuger, und dann geht der Preis auch, kann ziemlich runtergehen. Und das ist mitzuerleben, was wir auch im Biobereich auch so erleben, das ist wirklich hart. Es gibt natürlich auch es könnte auch die Umkehrung geben, Nahrungsmittel werden knapp, dann ist genau das Gegenteil. Denn wir brauchen das. Es kann keiner sagen, okay, ich kaufe heute dieses Jahr mal kein Auto, sondern jeder isst jeden Tag. Dann ist der Hebel für die uns Landwirte wäre dann sehr hoch. Aber wir haben natürlich immer eine landwirtschaftliche Überproduktion. Deswegen wir eigentlich immer dieses Problem erleben. Man muss sagen, da ist also diese Software, die Elastizität des landwirtschaftlichen Marktes ist ganz gering. Dieser Effekt, ein Tick zu viel, ein Tick zu wenig. Und wir haben es ja vor einem Jahr erlebt, Ukraine-Krieg, oh, Nahrung, Getreide wird knapp. Da sind im Konventionellen die Preise, die haben sich schnell mal fast verdoppelt, ne?
Weil wir nicht mehr importiert haben.
Allein schon diese Panikreaktion
ja,
hat
okay.
das ausgelöst. Es könnte sein, dass aus der Ukraine kein Getreide rauskommt. Da sind die, und dann reagieren die Börsen, die alle Makler sofort. Und damit will ich sagen, da ist dieses so hart ausgeliefert sein am Markt. Aber wir haben fast immer eine Überproduktion von allen Waren, weswegen der Discounter das eigentlich, oder mal der Großhandel das auf den Kunden reagiert und das weiterleitet und das kann, und die Bauern sind das letzte Glied dann in der Kette, ne?
Und was diese Bauern angeht oder diese Bauernproteste, was ich bei der ganzen Sache irgendwie interessant finde, wo ich deine Meinung gerne zu hören würde, ich habe das Verständnis, dass Bauern, Landwirte größtenteils Subventionen erhalten. Also, und damit entsteht eine Abhängigkeit, würde ich jetzt mal denken. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also, warum ist es nicht einfach so, jemand baut was an, verkauft es und kann davon leben. Aber es gibt ja einen Zwischenschritt, dass jemand Subventionen bekommt ich weiß gar nicht, ob in Brüssel oder wer jetzt der Auszahler ist, aber wie ist es überhaupt dazu gekommen und was macht es mit Landwirtschaft, diese Subventionsgeschichte?
Ja. Ich versuche das immer ganz grob zu skizzieren. Eigentlich gab es bis vor 50, 60 Jahren, hatte Europa eher Nahrungsmittelknappheit. Man hatte richtig staatliche Programme, Forschungsprogramme, wir müssen Nahrungsmittelerzeugung, die Landwirtschaft fördern. Ab der 70er Jahren fing das an, dass man dann eigentlich schon zu viel hatte. Aber der Staat wollte dann noch für aufkommen, dass die Landwirte ihr Auskommen haben. Das wollte man so als Sicherheit, wollte man eine gut funktionierende Landwirtschaft, die Nahrungsmittel erzeugt, einfach haben. Man hat gesagt, wir kaufen wenn der Preis zu doll sinkt, kaufen wir auf. Das war die sogenannte Intervention. Und man hat, muss man sagen, warum das alles in der EU ist. Der Agrarmarkt ist der erste Markt in Europa, den man auf EU-Ebene ganz 100% verschoben hat. Deswegen ist das so schlimm. Denn da war noch die Idee, wir brauchen Landwirtschaft und wir halten die Preise hoch, weil dann kam natürlich immer mehr der Welthandel zu und es war natürlich viel günstiger, woanders Getreide zu kaufen. Da hat man gesagt, nee, in Europa, wir müssen den Preis so hoch halten und der Staat kauft Ware auf oder exportiert die dann billig. Und das war auch anfangs funktioniert das, irgendwann hatte man aber solche Getreide- und Butterberge, dass man nicht mehr wusste, wohin. Und dann hat man umgeschaltet und hat gesagt, okay, wir fördern nicht mehr die Produktion, sondern das Geld, was wir in diesen Aufkauf gesteckt haben, das geben wir direkt den Landwirten auf pro Hektar Ackerfläche. Mhm. War eigentlich ein genialer Gedanke, dass man gesagt hat, okay, wir wollen die Landwirtschaft hier nicht ausliefern dem Weltmarkt. Ihr kriegt pro Hektar quasi ein Grundeinkommen und ihr könnt aber, baut an, was der Markt, was der heimische Markt, was der Weltmarkt will. Mhm. Die Preise fielen eigentlich auch um die Hälfte. Also sprich Getreidepreise und auch teils andere Preise. Und man hatte das Einkommen dann über die Fläche. Das war eigentlich erstmal nur eine Verschiebung, um die Landwirtschaft zu fördern, um die bäuerlichen Betriebe zu schützen. Ich muss immer sagen, das war ein toller Gedanke damals. Heute sind das eben alles Agrarsubventionen, die wir Landwirte brauchen, weil wir können nichts. Also auf dem Weltmarkt kann man Getreide günstiger kaufen, wie wir es hier erzeugen. Mhm. Das ist bei ganz vielen Erzeugnissen, ist es so. Mhm. Daraus hat sich dann aber ein Wahnsinns-Subventionsapparat, sag ich mal, entwickelt, wo man jetzt seit 10, 12 Jahren sagt, okay, die Landwirte kriegen Geld, dann gerät eben die Landwirtschaft in Kritik, wie sie wirtschaftet. Dann hat man gesagt, okay, wenn sie Geld kriegen, dann soll das Geld auch so ausgerichtet werden, dass wir dann Umweltmaßnahmen dafür fördern. Und jetzt ist man ganz stark dabei, diese reine Grundeinkommen pro Hektar Fläche zu sagen, nee, nur wenn du die und die Maßnahmen auf dieser Fläche machst, kriegst du noch die volle Höhe, sonst kriegst du nur noch die Hälfte. Also jetzt geht es darum, Programme, es gibt ganz viele Programme, die auf Biodiversität, Bodenschutz, Erosionsschutz zielen. Wenn ich die nachweise, konnte ich die Subvention fast verdoppeln.
Und wer beschließt diese Programme?
Letztendlich ist auch das alles von der EU. Ja. Das ist richtig alles auf EU-Ebene. Das ist der Bereich, der am zentralsten, also der Agrarbereich ist der am zentralsten von der EU bestimmt wird.
Also die EU einigt sich auf Programme und das landet dann sozusagen sogar hier direkt in Vorpommern in der Art und Weise, wie du dich entscheiden würdest, was du mit deinem Land machst, weil das hat dann Einfluss darauf, ob du Subventionen kriegst oder nicht oder wie hoch.
Also man kann das auch nennen, inwieweit macht man eine subventionsrelevante Fruchtfolge und Landwirtschaft.
Und bedeutet aber wahrscheinlich auch, alle Landwirte sind im Prinzip von diesen Subventionen abhängig. Ja. Die können nicht sagen, dann lasst mich doch in Ruhe mit euren Subventionen.
Ja, ich weiß nicht, ob so ganz große Agrarunternehmen, die in den zigtausenden wirtschaften, Hektar, also von der Größe her wirtschaften, die schon immer sich so ausrichten zu kalkulieren, dass sie vielleicht auch mal ohne Subventionen auskommen. Mhm. Aber ist die Frage, ob sie es können.
Jetzt hatte ich die Proteste schon angesprochen. Ich habe gar nicht so offen gefragt. Wie siehst du denn? Was sagst du denn zu dem Protestgeschehen? Kannst du das verstehen? Was ist deine Meinung dazu?
Ich gucke da einfach drauf, weil ich bin natürlich als Biolandwirt nicht ganz so damit drin. Zwar von den Subventionen her schon. Was ich da eigentlich eher sehe, ist, dass die... Ja, was ist denn da so hochgekommen? Das staune ich eigentlich auch. Aber ich glaube, da muss man sehen, dass sich in der Landwirtschaft auch was verändert hat. Also als ich noch gelernt habe und wir hier anfingen, da gab es sehr stark Bio und konventionell. Und bei dem Konventionellen war vollkommen klar, sie machen das Erfolgreiche, das Moderne, das Zukunftsfähige und wir machen irgendwas Altes. Aber das hat sich, die Landwirtschaft hat ja so viel Druck gekriegt, dass man, und wir haben selber, oder auch so viele Probleme erzeugt, sei es Grundwasser, Biodiversität, Insektensterben, Rest, nennt man das also hier, in den Nahrungsmitteln noch, irgendwelche Reste noch drin sind. Dass ich heute eigentlich erlebe, dass die, sag ich mal so, und die 35 unter 40-jährigen Landwirte, die sind heute anders drauf. Die haben auch, die wollen nicht mehr dieses alte Klischee, des Landwirten, der nur auf Geld guckt und Chemie und alles so macht. Und die haben die Wahrnehmung, dass sie in den letzten 10 Jahren schon so viel gemacht haben. Mhm. Die haben so viel Vorschriften gekriegt, sie haben so viel Dresche von der Presse und von der Öffentlichkeit bekommen und kriegen so viel Auflagen, wann dieses ganze Gülle-Problematik, da gibt es unheimlich scharfe Regelungen, wie man mit Gülle umgehen muss und Antibiotika-Einsatz, alles aufschreiben und runterfahren und dann wird mit neuester Technik, mit GPS-Technik die Ausbringung von Chemie und Dünger so optimiert, also wenn die über ein Feld fahren, regelt der Streuer häufig die letzten 3 Erträge auf dieser kleinen Fläche, war nicht so gut, also wird die Düngung dort ein bisschen runtergefahren, hinten auf dem Berg war es besser, dann regelt dann wieder ein bisschen nach. Alles unheimlich gekonnte Maßnahmen. Und die Landwirte, die denken, Mensch, wir machen noch so viel, wir haben noch so viel verändert. Ja. Und je mehr aber die Öffentlichkeit mal wirklich in die Landwirtschaft guckt, ist die entsetzt, wie? So macht ihr Landwirtschaft und prügelt eigentlich weiter. Und ich will gar nicht sagen, wer jetzt recht hat, aber ich sehe diese Diskrepanz. Ja. Die verstehen gar nicht. Und ich sage immer, wenn ich das an einem Beispiel erkläre, wenn ein Bauer oder irgendein Landwirt geht in seinen Schweinemaststall und nimmt ein Ferkel in die Hand und sagt, ich kümmere mich um meine Ferkel. Das ist mir was wert. Es gab mal so eine Werbung, die ich mal gesehen habe. Wenn ich einem Verbraucher sagen würde, dieses Schwein wird nie das Sonnenlicht sehen, wird immer nur auf Beton rumlaufen, kriegt mal als Stroh vielleicht ein bisschen so eine Strohecke zum Spielen, wird einfach immer nur die gleiche Getreidemischung jeden Tag kriegen. Und nur wenn es zum Schlachthof fährt, wird es vielleicht mal die Sonne erleben, wenn es kurz auf dem LKW getrieben wird. Dann würde jeder, das sind alles so Knockout-Kriterien, wo jeder Verbraucher sagen würde, unmöglich. Der Landwirt hat das Gefühl, ich kümmere mich um mein Tier. Und ich mache Programme, dass wir weniger Antibiotika einsetzen. Ich mache ganz gute Futterrationen für das Tier. Und ich habe schon im Verhältnis von vor 10 Jahren hat das Tier einen halben Quadratmeter mehr Platz. Mhm. Das ist eine wahnsinnige Diskrepanz. Mhm.
Aber der Verbraucher wiederum, der müsste ja dann auch bereit sein, wenn er das alles nicht will, müsste er für Fleisch bezahlen, was von einem Schwein kommt, was in Freiland oder was weiß ich, mit wunderschönsten Bedingungen aufgewachsen ist. Also ist denn der Verbraucher bereit, dann dafür richtig Geld in die Hand zu nehmen? Oder will er einfach nur, dass es schön ist, aber er will dafür nicht mehr zahlen?
Das ist ja der große Knackpunkt, ne? Ja. Den wir auch ganz zu Anfang schon hatten, diese ganze Nahrungsmittel, diese Massenproduktion von Grundnahrungsmitteln, tierisch und auch pflanzlich, die ganze Verarbeitungsindustrie, die Discounter und der Verbraucher. Diese Art hat sich ja durch das, was wir jetzt erleben, wie wir konsumieren und erzeugen, hat sich ja durchgesetzt oder hat sich etabliert, weil man billig viel alles haben wollte. Und wenn man einfach auf die Qualität guckt, hat man ganz andere Kriterien, die man ansetzen muss. Und da ist natürlich der Preis ein ganz großer Faktor. Nicht umsonst hat sich dieses etabliert, weil man da günstig viel Menge produzieren konnte. Und also immer wieder an diese Frage, können wir uns das leisten, alles umzustellen und diese ganze Konsumverhalten verändern? Also da kann natürlich die EU, versucht ja ganz viel mit Förderprogrammen, immer dem entgegenzuwirken. Fördert ja auch den biologischen Landbau nochmal extra. Also wir können als Biolandwirt viele Sachen schon vorweisen, wofür wir Förderung kriegen. Deswegen kriegen wir als Biolandwirte, können wir mehr Förderung pro Hektar bekommen wie die rein konventionellen Produzenten. Das ist eine Möglichkeit, aber da merke ich immer, das ist begrenzt. Dann gibt es für Biodiversität, für Blühstreifen. Aber ganz richtig verändert sich das eigentlich nicht. Und ich glaube auch, ich sag mal, es wird sich alles erst richtig verändern, wenn man verstehen wird, dass Nahrungsmittel eigentlich Heilmittel sind. Also man erlebt das ja dann beim Gluten. Auf einmal ist es möglich, viele Sachen ohne Gluten zu machen. Da greift das auf einmal durch. Aber so, wenn Ärzte, also wenn man erkennt und Ärzte sagen würden, bei diesem Konsum, was wir essen und wie das verarbeitet ist, das wird sie krank machen. Mhm. Ich glaube, das ist der einzige Hebel, wo wirklich dann eine Veränderung stattfinden wird. Mhm. Und solange es eigentlich heißt, nein, unsere Nahrungsmittel sind gesund, die sind geprüft und da sind alle Mineralien und Vitamine noch zugesetzt, die wir brauchen. Solange das propagiert wird und die Menschen das glauben, wird sich nur ganz, ganz schwer verändern. Mhm. Also ich sage mal, dieses Beispiel Gluten, das ist sowas von absurd. Gluten ist ein normales Eiweiß, was im Getreide ist, gerade im Weizen. Das hat man. Dieses Gluten ist ein Eiweiß, was beim Backen das Backen leichter macht. Das war früher kein Problem, das konnte man jedem Getreide machen. Moderne Backstraßen funktionieren richtig gut, wenn viel Gluten ist. Mhm. Also hat man ab den 70er Jahren Sorten gezüchtet mit viel Gluten. Gluten ist aber ein Eiweiß, braucht viel Stickstoff. Man hat auch ganz viel künstlichen Stickstoff und konnte extra viel Eiweiß, viel Gluten erzeugen. Man hat aber bei diesen modernen Züchtungsarten, was noch nicht mal Gentechnik ist, aber so einseitig schnell auf ein winziges Inhaltsstoff gezüchtet, hat vielleicht auch gar nicht geachtet, wie ist denn die Harmonie zu den anderen Eiweißen. Es gibt auch Eiweißen, die Insektenfraß verhindern sollen. Ganz viele Sachen. Da hat man nicht drauf gehört, man hat einfach rumgemurkst, viel Gluten ist gut. Und wo ich heute sagen kann, wenn einer eine Glutenunverträglichkeit hat, ist es vielleicht ein gesundes Verhalten. Mhm. Das muss man mal umdenken. Das kann ist vielleicht ein gesundes Verhalten, das dieser Mensch hat. Das ist nicht gut. Mhm. Aber was macht noch die Lebensmittelindustrie? Die holt noch extra Gluten aus Weizen raus, extrahiert das, um das in Backmischung noch zuzusetzen. Es wird also in normalen Brot wird noch Gluten zugeführt. Mhm. Also man muss sich diese EQT mal vorstellen, dass man das züchterisch rumgemurkst hat, mit einer chemischen Düngung noch fördert, das und Weizen mit viel Gluten wird besser bezahlt. Ne? Jeder Landwirt versucht, viel Gluten in seinen Weizen reinzukriegen, um ein Nahrungsmittel nachher daraus zu machen, wo, ich weiß nicht, 20, 30, manche das gar nicht mehr abkönnen und schon sehr viele eine Unverträglichkeit haben. Es wird weiter, also es ist ja schon in der Problematik drin, aber da kann man mal diese Idiotie sehen und das einfach zu sagen, Nahrungsmittel macht ja uns gesund. Also jede Zelle von mir ist in 7 Jahren nicht mehr die gleiche, sondern sie wird neu aufgebaut. Und womit baue ich die auf? Mhm. Mache ich das mit so einem Gluten angereicherten, falsch gezüchteten Sorten, die noch chemisch gedüngt sind? Oder brauche ich eigentlich dafür Pflanzen, die, sag ich mal, wieder harmonisch an den Standort passen, von dem Landwirten ausgesucht und gefördert sind, dass diese Pflanze gesund und harmonisch mit eigenen Abwehrkräften, mit eigenen Mechanismen sich in der Umwelt auseinandersetzen kann und gesund bleibt und ein guter Bäcker mit einer guten Sauerteig- oder Hefeführung nochmal wieder einen Transformationsprozess mit dem Getreide macht und es dann backt und ich da das esse und das ist jetzt was sehr, geht schon was ein bisschen ins Feinstoffliche und daraus baue ich meinen Körper auf. Mhm. Und ganz einfach ist auch dieser Ansatz, gesunder Boden, gesunde Pflanze, gesundes Tier, gesunder Mensch. Mhm. Und ich glaube, man kann es ganz einfach reduzieren. Aber wenn man das wirklich verinnerlicht und umsetzt, dann haben wir dieses ganze Problem der konventionellen Landwirtschaft, dieser Nahrungsmittelindustrie und diesem Konsumverhalten. Das wäre auf einmal abgetrennt davon. Wenn man wirklich guckt, Nahrungsmittel machen mich gesund, halten mich gesund, machen mich widerstandsfähig. Und ich merke, ich habe da Sachen, die das nicht erfüllen. Mhm. Dann wird man gar nicht überlegen, kann ich mir das leisten oder nicht, oder ist das gut oder ist das praktisch oder nicht, sondern man wird das ganz anders sehen. Mhm. Aber solange man denkt, man kann so entfremdet von der Natur wirtschaften und Nahrung verarbeiten und konsumieren, ist der Reiz, das so bequem und billig zu machen, einfach sehr groß.
Mhm. Weil ich wollte dich jetzt nämlich noch fragen, was kann jetzt die Politik tun, was können Verbraucher tun, aber du fängst sozusagen am ganz anderen Ende an. Du sagst eigentlich, der Verbraucher, der Mensch ist ja nicht nur ein Verbraucher, der braucht eine bewusste Entscheidung für seine Nahrungsmittel und was die für einen Wert haben und dem würde alles andere folgen. Oder siehst du auch noch, also siehst du nicht, dass sozusagen es gibt kein politisches Instrument von oben, sondern es müsste eigentlich einen Bewusstseinswandel zu, was Nahrungsmittel sind? Das ist der Punkt?
Ich glaube auch dieser Bewusstseinswandel oder Änderung gehört auch mit dazu. Mhm. Aber es gehört auch dazu, in unserer heutigen Zeit, wir sind ja sehr wissenschaftlich orientiert, man muss ja auch den Zusammenhang, man will, wie man will sagen, in 20 Jahren wird man sich wahrscheinlich, also die Forschung ist ja sehr gut in einigen Bereichen und sie kann ja sehr viel entdecken. Und sie wird in 20 Jahren womöglich sagen, ey, habt ihr wirklich geglaubt, dass wir damit diese ganzen Allergien, diese ganzen Autoimmunkrankheiten, die ganzen Zuckerkrankheiten, habt ihr wirklich geglaubt, dass ihr damit durchkommt mit so einem Lebenswandel und solcher Ernährungsweise, dass ihr euch damit gesund halten konntet? Die ganze, jetzt versucht man, noch geht man ja die meisten davon aus, dass wir uns so produzieren und ernähren können und die EU versucht mit Regelungen Biodiversitätsmaßnahmen zu fördern und ja, sie fördert auch den ökologischen Landbau und fluglos und es ist aber nicht der grundlegende Wende. Mhm.
Und stehen sich denn konventioneller Landwirtschaft und die Ökolandwirtschaft, stehen sie sich feindselig gegenüber?
Also, als wir anfingen, war es noch sehr so, so bin ich noch groß geworden. Nein, wir stehen uns nicht mehr feindlich gegenüber. Mhm. Nee, da ist ein. Man muss auch sagen, Biolandwirtschaft hat natürlich auch in den letzten 10 Jahren ein unheimliches Image bekommen. Also, auch wir sind jetzt hier als Hof unheimlich etabliert und angesehen und respektiert. Das war in den ersten 10 Jahren nicht so. Das war sehr fremd. Und jeder Bioanbau war auch, und auch sagen wir, unsere Lebensweise, wie wir hier gelebt haben, war ein unbewussten Angriff gegen die Art und Weise, wie man hier auf dem Land lebt und sich und Landwirtschaft macht.
Also ihr wart da schon Sonderlinge sozusagen.
Ja, absolut, ja.
Und jetzt sagst du aber, es hat sich gut entwickelt. Was sind denn aktuell die Herausforderungen für deinen Hof, also für euren Hof? Ihr seid ja hier zusammen. Was sind die schwierigsten oder die größten Herausforderungen in eurem Betrieb hier? Ja, wir haben auch vorher gesagt, es ist jetzt nicht nur ein schöner Bauernhof. Ja. Du bist ein Unternehmen, du hast Angestellte, du musst Lohn erwirtschaften, den du dann auszahlen kannst, ne, was manche verkennen. Du stehst sicherlich sehr früh auf und arbeitest viel. Was sind die Schwierigkeiten für dich gerade hier oder Herausforderungen?
Das ist fast so allgemein, uns fehlen auch die Menschen, die das mittragen wollen. Könnte man Fachkräftemangel sagen oder auch die Bereitschaft, einfach auch als Viehwirt oder im Kuhstall den Kuhstall mitzutragen von dieser Arbeit, die ja 365 Tage im Jahr ist. Wer ist dazu noch bereit? Das ist schon ein großes Problem, Wer macht diese Arbeit? Wo ich auch meinte, dieses Lebensmodell von Anne und mir ist auch vom Aussterben bedroht. Ja. Diese Bereitschaft zu sagen, ich habe nicht den Beruf Landwirtschaft, sondern ich entscheide mich für eine Art Lebensweise, die ich leben will.
Jeden Tag eigentlich, ne?
Jeden Tag, ja. Und da sehe ich eher das große Problem. Das äußert sich ganz stark jetzt auch daran, diese ganze Gründergeneration, wo wir eben, oder Anne und ich auch zugehören, wir verabschieden uns mehr oder weniger von der aktiven Betriebsführung und haben, dass jetzt unser Sohn und Schwiegertochter den Hof weitermachen wollen, sind wir unheimlich glücklich drüber. Aber das war lange Zeit nicht selbstverständlich, ob der Hof weitergeht, wer das macht. Und das betrifft so viele Höfe. Also wir reden immer, wir wollen die Landwirtschaft noch mehr Biolandwirtschaft und Biobauern. Es gibt so viele Höfe, die nicht wissen, ob sie Biohöfe, ob in 5 Jahren noch Menschen da sind, die den Hof weitermachen werden. Also wir haben da ein ganz großes Problem, Nachwuchs zu finden für die Biolandwirtschaft.
Warum?
dieses, also gerade wenn du mit Tieren und Biolandwirtschaft, bedeutet meistens schon entweder Tiere oder du machst Gemüse. Das sind diese unheimlich arbeitsintensiven, wo du viel gebunden bist. Der reine Ackerbau hat seine Stoßzeiten, wo die unheimlich rackern müssen, aber die haben auch im Winter auch 3 Monate, wo sie nichts viel machen müssen. Biolandwirtschaft, da kommt wieder gerade diese Vielfältigkeit, diese Nichtspezialisierung. Du stellst dich immer breit auf, so wie die Natur ist, eben auch divers, weil das alles Synergieeffekte mit sich bringt. Hast dann aber viel um die Ohren. Und wenn du das nicht auf mehrere Schultern setzt, wir hatten alle und ich hatten noch das alte Modell, wir waren Bauer und Bäuerin und wir hatten wirklich gute Mitarbeiter, Traktoristen, Viehpfleger, Handwerker. Das System funktionierte, hat mit uns gut funktioniert, aber wir merken jetzt so, der Bauer und die Bäuerin, die zusammen das Projekt machen, es ist seltener. Bei unseren Sohn und Schwiegertochter ist es so, dass sich beide dafür interessieren. Ja, und ja, wie organisiert man einen Hof mit Mitarbeitern? Es ist auch so ganz konkret, wenn keiner mehr hier das Melken mitmachen will, dann entweder kommt ein Melkroboter, machen viele im Konventionellen, oder was eben hier auch gang und gäbe ist bei den Nachbarn, das sind osteuropäische Arbeitskräfte, die einfach eine Zeit lang arbeiten, Geld verdienen, kurz wieder nach Hause gehen, wieder hier sind. So absurd, der Ukraine-Krieg hat hier das Melken weiterhin gut ermöglicht, weil ganz viele ukrainische Angestellte, die jetzt ohne Sprachkenntnis und ohne alles eben auch wieder noch in der Landwirtschaft arbeiten. Aber ich sag mal, größte Herausforderung, also ein Biohof ist, wie alle anderen Unternehmen, ist so gut wie die Menschen, die das tragen. Und unsere bisschen Spaßgesellschaft, Life-Work-Life-Balance mit 30 Jahren den ersten Burnout und dann mit 35 ein Sabbatjahr. Ich sag da mal ein bisschen ironisch, auch so ein bisschen verächtlich so von aus meiner Seite. Da stellt die Landwirtschaft andere Forderungen. Entweder hat man ein Team, dass man das jetzt gemeinschaftlich in einem Team das trägt, muss man aber natürlich auch menschlich hinkriegen. Oder mit einer guten Organisation. Aber wir erleben auch gerade, das ist eigentlich neu, auch in unserem Hof, auch hier in der näheren Umgebung, auf einmal wird unser Hof erkannt. Ey, was macht ihr denn da? Also als wir anfingen, haben alle gesagt, ey, den Schrotthof. Also Anne und ich haben den Hof hier bekommen, als den Zuschlag, weil kein anderer den haben wollte. Und er sah auch sehr marode aus. Heute ist es so, es kommen viele Menschen und sagen, boah, hier lebt ihr und hier macht ihr Landwirtschaft und leben da auch in unserer ganzen entfremdeten Welt wieder ein bisschen Heimat, Zuhause, Geborgenheit, weil das einfach ein Lebensort ist, der nicht irgendwo künstlich geschaffen ist, sondern der ist hier in dieser Umgebung, in dieser Natur gewachsen. Alle Baustoffe wurden hier damals aus der direkten Umgebung genommen. Und da wurde von Baumeistern, nicht von Architekten am Reißbrett, sondern Baumeister, die geguckt haben, wie es die Gegebenheiten, wurde ein Ort erschaffen. Ja, auf einmal erleben wir, dass Menschen kommen und irgendwas erkennen, auch wenn sie nicht genau wissen, was das ist und was das, um das mit in der heutigen Zeit, das auch alles zu erhalten und wirtschaftlich zu halten, verstehen viele auch nicht, müssen sie ja vielleicht auch nicht, aber sie erkennen den Wert, dass diese Lebensart und diese Form von Arbeiten und Leben und dass man wirklich auch noch was Sinnvolles erzeugt. Nicht irgendein Schrott, sondern man erzeugt wirklich Sinnvolle, man erzeugt was Sinnvolles. Dass das gesehen wird, auch jetzt, dass wir hier sitzen, dass du kommst und was hören willst, das sehe ich auch in diesem Punkt einfach, dass man umguckt. Da sehe ich eben eine große Chance drin, auch für Biolandwirtschaft, für Solavis sind ja auch sehr im Kommen, für solche Projekte, die nicht so entkoppelt von der Landwirtschaft, sondern wieder den Bezug eigentlich zum Land, letztendlich auch zum Boden. Boden und Sonne ist das, was das Gras wachsen lässt, was das Korn machen lässt, was das Futter für die Kühe ist, wovon wir das Brot haben. Diese Rückbesinnung, wie das Leben eigentlich ganz ursächlich, grundsätzlich eigentlich erstmal funktioniert und laufen soll. Und davon hat man sich ja total abgekoppelt. Mhm. Ne?
Also es geht auch um Beziehung, ne? Also um eine Rückbesinnung auf... Wir hatten hier gerade im Vorgespräch und in der Küche meinte irgendjemand Beziehungen anbauen oder so. Also ja. Ist ein guter Spruch eigentlich.
Ja, man muss es wieder erlebbar machen. Über den Geschmack ist es schwierig, weil bei vielen Menschen der Geschmack durch künstliche Aromen und das ganze frittierte Zeug und Fertigzeug so verfälscht ist, dass sie den Urgeschmack nicht schmecken oder ihn nicht mögen. Und es gibt auch noch eine andere Beziehung, das ist so toll, worauf man jetzt manchmal wieder kommt. Man hat ja das, auch unsere Verdauung, den Darm, die Darmflora, das Mikrobiom im Darm. Auf einmal merkt man, das ist eigentlich der Schlüssel, dass wir eigentlich alle Stoffe, die wir brauchen, der Darm, das Wunderwerk mit den ganzen, kriegt die Information, was der Körper braucht. Man weiß auch, dass wahrscheinlich 70% der Immunität aus dem Darm kommt. Und auf einmal kommen ganz kluge Menschen und sagen, Mikrobiom im Darm, das Bodenleben im Boden. Wie ist denn bei einem konventionellen mit Glyphosat, Monokultur, was haben wir denn dort für ein Mikrobiom im Boden? Wie können sich denn dort Pflanzen entwickeln und ausbilden und ich sag mal vielleicht auch ursprüngliche Heilstoffe ausbilden, die sie selber brauchen, um zu überleben, die wir wieder uns zuführen zu unserem Mikrobiom. Und der kann sagen, aha, diese Pflanze war in der Lage, in dieser Region, mit diesen Krankheiten, mit diesen Witterungen, sich auseinandersetzen und in ein Gleichgewicht zu kommen. Diese Nahrungsmittel kann unser Mikrobiom, wenn wir ein gutes haben und das nicht versaut haben, kann sich eigentlich dort, sag ich mal ganz einfach gesagt, auch die Immunität erkennen, rausholen und uns geben.
Ja, das ist ein spannender Gedanke. Also ich habe erstmal keine weiteren Fragen mehr, obwohl das Thema riesig groß ist, aber ich zum Schluss, also doch, was ich jetzt schon noch so raushöre, was ich auch in der Recherche ein bisschen rausgelesen habe, ist einfach, dass die Anzahl an Bauernhöfen einfach sinkt, ne? Ja. Und das beschreibst du ja irgendwie auch und ja. Dass es dann ja doch eigentlich der Trend sein wird, dass wir weniger Betriebe mit größerer Fläche haben, oder? Weil die Flächen müssen weiterhin bearbeitet werden, oder?
Müssen weiter bearbeitet werden und... Ist natürlich, wenn ich hier durch Mecklenburg-Vorpommern fahre mit dem Auto, dann denke ich auch immer, diese riesigen Flächen, wie wollen wir die denn bewirtschaften, wenn wir demografisch weniger junge Menschen und die noch wenig Interesse daran haben, das zu machen? Wie kriegen wir das hin? Und ist es der Biobauernhof, so wie wir ihn machen? Ich sage ja manchmal immer so ein bisschen ironisch, wir spielen Biobauernhof aus dem letzten Jahrhundert. Und vom Outfit her wie vor 120 Jahren. Man muss wahrscheinlich erstmal anfangen, die konventionelle Landwirtschaft, zumindest hier im Osten, diese großen Flächen, man muss die Fruchtfolge erweitern. Man müsste eigentlich wieder diese Trennung von Tier und Land, was man ja in der DDR-Zeit von Dorf zu Dorf getrennt hat. Jetzt hat man es ja getrennt von Mecklenburg-Vorpommern nach Holland und Niedersachsen. Deswegen dieses Mist und Gülle. Hühnertrockenkot, hier den Weizen nach Holland, Hühnertrockenkot erzeugen und wieder hierher von aufs Land bringen. Also das wäre der nächste Punkt. Wir brauchen auch wieder die tierische Haltung, auch hier wieder vor Ort, um die Kreisläufe zu schließen. Also, das ist ja auch mal so ein Punkt in diesen veganen Gedanken. Aber ich glaube, die Natur und auch der Biolandbau funktioniert auch mit im Kreislauf mit Tieren. Also früher hatte nicht jeder Bauernhof umsonst Kühe und Schweine und Hühner. Nicht, weil der Bauer so viel Lust hatte, jeden Morgen zu melken, sondern weil man 120 Jahren diese tolle Blüte der Landwirtschaft erkannt hat, dass ein Bauernhof mit Fläche, die im richtigen Verhältnis zu Kühen, ein paar Schweinen und ein paar Hühnern, das Optimum und Maximum an Produktivität erzeugt hat. Also da muss man nur hingucken, dass man, das haben die einfach erfahren, gesehen, gewusst, dass diese Form die höchste Produktivität hat, die man braucht, wenn wir auf Kunstdünger verzichten.
Gibt es noch irgendwas zum Thema Landwirtschaft, wo du meinst, das haben wir jetzt nur gestriffen oder gar nicht benannt, wo du sagst, das ist eigentlich noch so ein, das ist noch was Essentielles zu dieser Thematik, was nicht gesagt wurde, was du noch sagen wollen würdest?
Ich schwärme für die Landwirtschaft und für das Leben auf dem Lande und dass man das wieder auch erkennt, wertschätzt. Und wie gesagt, denke ich immer wieder diesen Schlüssel, Nahrung, so, oder nochmal, ein heute neugeborenes Kind, ich weiß nicht, zu 30% hat das in den ersten 10 Jahren eine Allergie, eine Unverträglichkeit, eine Diabetes, eine Übergewichtigkeit. Und wir nehmen das einfach als Gesellschaft in Kauf. Mhm. Also würde man sagen, man hatte vor 300 Jahren eine Seuche, 30% der Menschheit chronisch krank. Da hätte man gesagt, unmöglich, ja, Mittelalter, wie hat man das zugelassen? Heute akzeptieren wir das. Und Gesundheit und Widerstandsfähigkeit kommt zum größten Teil durch die Sachen, die wir in uns aufnehmen. Und das ist Luft und Nahrung. Mhm. Und ich kenne immer nur diesen Punkt, das ist der Schlüssel, ich glaube, für alles letztendlich, was dann auch auf die Landwirtschaft und auf die Landnutzung, sage ich mal, zurückgreifen wird. Und dass man auch dann die Landwirtschaft, dass man nicht Produktionsfelder hat, sondern dass man wieder Biotope schafft. Also meine Felder, meine Getreidefelder sind ein Biotop, weil sie sind nicht so fett gedüngt. Wir ernten ja auch deutlich weniger, aber dadurch, es fällt Licht bis auf den Boden und wir haben ein Unterbewuchs. Es ist ein Biotop für auch Insekten und anderen Tieren. Mhm. Und ja, also dieser Bezug auch, vielleicht auch das Landwirtschaft, dass die Felder, dass man nicht mehr trennt zwischen, das ist Natur und natürlich und hier wird landwirtschaftliche Produktion. Das war vor 120 Jahren auch nicht. Da war die Agrarlandschaft, die war so vielfältig, da war ein deutlich höheres Artenreichtum als in der Wildnis. Das muss man immer sehen. Also die alte Landwirtschaft hat auch den Tieren so einen Reichtum geschenkt. Ne? Und dass man auch da wieder ja nur gewinnen würde, wenn man dort wieder mehr Vielfalt, weniger Intensität, auch wieder mehr Bäume in die Landschaft holt, mehr Baumreihen, mehr Kleingehölze, dass es nicht eine Trennung ist, hier produziert, hier ist der Blühstreifen und da ist der Wald irgendwie Wildnis, sondern man sagt, das holt man eigentlich wieder alles zusammen.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.